Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Bevor ich loslege, will ich mich kurz vorstellen. Viele von euch kenne ich, einige noch nicht. Also nochmal herzliches Willkommen auch an die Gäste, an die, die vielleicht das erste Mal hier sind oder vielleicht nicht ganz so oft da sind. Mein Name ist Robert Schiffer, ich bin verheiratet, meine Frau Steffi sitzt dort mit unserem schlafenden Sohn, wir haben 3 Kinder, bin schon lange in der Gemeinde, bin ehemaliger Ältester in dieser Gemeinde und so viel zu mir. Denn um mich soll es heute nicht gehen, heute geht es um ein, ja, sehr spannendes Buch namens Ruth. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, haben die meisten Bücher oder sind nach Männern benannt. Es gibt nur 2 Bücher in der Bibel, Ruth und Esther, die nach Frauen benannt sind. Und so in meiner Bibellese bin ich halt irgendwann auf das Buch gestoßen und ja, fand viele Dinge für mich einfach neu, interessant, total ansprechend, und ich möchte euch mit reinnehmen in diese Welt, in der Ruth gelebt hat, und in die Zeit, in die Welt, und vielleicht auch, um so ein bisschen die Bräuche in dieser Zeit zu verstehen. Es wird ein bisschen lehrlastig sein, also pumpt Sauerstoff in das Gehirn, aber keine Angst, wir gehen das Buch nicht Vers für Vers durch, ich werde viele Stellen zusammenfassen, wir werden ein paar Passagen durchlesen. Und ich hoffe, dass ihr genauso wie ich für euch verschiedene Dinge mitnehmt. Ich möchte euch auch noch dazu einladen, wirklich selber mal reinzuschauen. Schaut euch das Buch an, lest es euch durch. Das, was ihr jetzt gerade macht, ist passives Aufnehmen, passives Lernen. Es ist immer besser, aktiv zu lernen, sich damit zu beschäftigen. Also nehmt euch auch danach die Zeit für den Austausch, aber auch um das durchzulesen. Oder vielleicht zu prüfen, was ich hier erzähle. Kann ja auch sein, dass ich falsch liege. Ich habe mich bemüht, es nicht zu tun. Okay, es gibt viele Kontraste im Buch Ruth. Leid und Freude, Weggang und Rückkehr, Trauer und Glück, Tod und Leben. Und ja, ich möchte euch, wie ich vorhin schon beschrieben habe, so ein bisschen reinnehmen in die Welt. In dem Buch werden verschiedene Personen beschrieben. Also es sind relativ viele, aber die 3 wichtigsten, wenn man sich so durchliest, wird man merken, sind Naomi, Ruth und Boas. Je nachdem, was für eine Übersetzung ihr lest, werdet ihr vielleicht merken, dass es in manchen Übersetzungen Naomi heißt und nicht Noomi. In einigen Übersetzungen wird Ruth mit T geschrieben, in anderen mit TH. Das ist relativ irrelevant für den Inhalt. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Lasst euch davon nicht ablenken, wenn ihr darauf stoßt. Wie erwähnt, geht es um das ganze Buch Ruth, aber ich möchte gewisse Schwerpunkte legen. Also ich werde ein bisschen auf Kapitel 2 den Schwerpunkt legen und auf Kapitel 3. Und ich möchte starten mit dem ersten Kapitel. Ich möchte die ersten 2 Verse vorlesen. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem, Juda, ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten. Er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech. Und der Name seiner Frau Naomi. Und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion, Ephratiter aus Bethlehem, Juda. Und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Ich möchte nochmal kurz auf die Zeit oder die Situation eingehen, in der wir uns befinden. Wie wir am Anfang gelesen haben, steht da, und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Und die Zeit der Richter war geprägt von religiösen, moralischen, auch zivilen Verfall. Also das war moralisch alles sehr fraglich, was das Volk Israel damals gemacht hat. Es gab keinen König in Israel. Und jeder tat, was in seinen eigenen Augen richtig erschien. Die machten also mehr oder weniger so, was sie wollten. Das Volk Israel neigte dazu, sich von Gott abzuwenden und anderen Göttern zu dienen. Es gab ja nur einen Gott, Jahwe, und nur den sollte man anbeten. Aber sie haben eben auch andere Götter angebetet. Und Genau. Das führte zu einer Zeit, also zu Unsicherheit und Chaos und Unterdrückung, weil das Volk eben das tat, was es selber so wollte. Und doch riefen sie in ihrer Not Gott an um Hilfe. Und Gott erhörte ihre Gebete, indem er ihnen Richter sandte, um sie zu befreien. Also die Richter waren halt die, die wieder so ein bisschen Ruhe reinbrachte. Aber eben keine Könige, sondern Richter. Dieses Muster der Abwendung und Rückkehr zu Gott wiederholte sich mehrmals im Buch der Richter. Und es ist schon erstaunlich, wie oft das Volk Israel denselben Fehler wiederholte. Also dieses Abwenden von Gott, das eigene Ding tun, dann Gott um Hilfe anbeten und sich wieder zu Gott wenden. Das wiederholt sich nicht nur einmal. Lest es euch gerne durch. Das kommt häufig vor im Buch der Richter. Vielleicht kommt euch das auch bekannt vor, dieses sich abwenden von Gott und wieder zurückkehren von Gott, also zu Gott. Weil auch wir Christen immer mal wieder unser eigenes Ding tun und aus eigener Kraft handeln und in der Not doch wieder zu Gott gehen. Das Interessante an diesem Muster ist aber auch, dass wir dadurch sehen, dass Gott barmherzig ist und eben bereit ist, sein Volk zu retten, wenn es zu ihm zurückkehrt. Also das ist eine Lektion aus dem Buch Richter. Und es ist auch eine Ermutigung für uns, dass wir, wenn wir uns von Gott abgewandt haben, zu ihm umkehren können und er uns vergeben und wiederherstellen wird. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt auf der Freizeit. Da ging es um das Thema Buße. Also nicht von den jungen Christen, sondern ne, wenn man schon im Glauben unterwegs ist, ist es ja leider auch so, dass man mal Fehler macht. Also zusammenfassend, Gott ist gnädig. Ne? Auch wenn wir immer wieder diesen Fehler machen oder vielleicht wie die Richter immer wieder in dieses Muster verfallen, abwenden von Gott, zurückkommen, ist er trotzdem mit uns gnädig. Das ist auch eine Lektion, die ich rausziehe. Müsste ich vielleicht öfters dran denken, wenn ich mal wieder auf meine Jungs sauer bin. auch wir machen immer wieder dieselben Fehler, haben vielleicht auch so Sünden, mit denen wir kämpfen. Und ja, Gott war dem Volk immer wieder gnädig, obwohl es immer wieder denselben Fehler gemacht hat. Ja, wenn man sich das Buch durchliest, vielleicht fragt, hey, habt ihr es nicht verstanden? Und trotzdem ist Gott gnädig. So viel zu diesem Nebengleis zum Buch Richter. Das ist nicht der Fokus der Predigt. Ich will nur irgendwo klar machen, das ist eine sehr unruhige Zeit, ja, also in der das Buch Ruth startet. Unsicherheit, Unruhe, moralischer Verfall. Und das ist eben ein ziemlicher Kontrast, ja, zu dem, was wir so im Buch Ruth lesen. Also in dieser unruhigen Zeit bricht eine Hungersnot aus. Also verlässt ein Mann namens Elimelech die Stadt Bethlehem in Juda und zieht mit seiner Frau Naomi und seinen Söhnen Machlon und Kilion ins Land Moab. Also er verlässt Bethlehem in Juda und zieht nach Moab, in ein Nachbarland sozusagen. Was man jetzt dazu wissen muss, ich versuche euch nochmal in die Situation reinzunehmen, ist, dass Israel und Moab, das waren zwei Völker, die oft von Konflikten geprägt waren. Also die Moabiter hatten auch fremde Götter, die sie anbeteten. Es gab auch immer mal wieder Krieg. Also die Israeliten und die Moabiter waren jetzt nicht beste Freunde. Fassen wir es einfach mal so zusammen. Genau, es gab verschiedene Auseinandersetzungen. Und zur Zeit des Buches Ruth gab es zwar keinen Krieg, aber nur, dass ihr halt wisst oder im Hinterkopf behaltet, es gab immer diese Spannungen zwischen diesen beiden Völkern. So. Diese israelische Familie, also Elimelech und seine Familie, sind jetzt in einem fremden Land, also in Moab, um der Hungersnot zu entfliehen. Dort lassen sie sich nieder und leider stirbt Elimelech. Danach heiraten die beiden Söhne moabitische Frauen, und zwar Orpa und jetzt kommt's, Ruth. Nach 10 Jahren sterben aber auch diese beiden Söhne, was für Naomi und auch für Ruth und Orpa, also für ihre Schwiegertöchter, natürlich ein sehr schwerer Schicksalsschlag gewesen ist. Nun hatte Naomi gehört, dass Gott sich über sein Volk erbarmt hat und ihm eine gute Ernte geschenkt hat. Und daher zieht Naomi, also daher möchte sie wieder zurück in ihre Heimat ziehen. Und ihre Schwiegertöchter Orpa und Ruth begleiteten sie. Jetzt waren alle drei schon unterwegs und auf dem Weg zurück in die Heimat drängt Naomi ihre Schwiegertöchter, wieder zurückzugehen, weil sie hatte im Grunde nichts, was sie diesen Schwiegertöchtern bieten kann. Mann verloren und auch die Söhne verloren. Also drängt Naomi Ruth und Orpa, zurückzugehen, also in ihrer Heimat zu bleiben. Ruth und Orpa waren Moabiterinnen, ne? Das war also ihre Heimat. Und Naomi wiederum wollte zurück in ihre eigene Heimat, ne? Zurück nach Bethlehem. Also sagte sie den Schwiegertöchtern, bleibt mal lieber da, ich kann euch nicht wirklich was bieten oder ich kann euch nicht wirklich helfen. Ruth lässt sich aber nicht abbringen von dem Drängen ihrer Schwiegermutter, wieder zurückzugehen. Und das lesen wir in den Versen 16 und 17. Also Ruth Kapitel 1, die Verse 16 und 17. Aber Ruth sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, dahin will ich auch gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich und dich schneiden. Also kehrte Naomi zurück nach Bethlehem mit ihrer moabitischen Schwiegertochter Ruth. Was bedeutet das? Ne? Manchmal liest man einfach über so eine Dinge drüber weg, aber was bedeutet das eigentlich für Ruth? Ruth folgt ihrer Schwiegermutter in ein für sie fremdes Land. Ruth kam ja aus Moab. In dem fremden Land wird ein anderer Gott angebetet. Und sie zieht auch weg von ihren Eltern. Also Moab war die Heimat. Ruth hat natürlich Vater und Mutter. Natürlich hat sie noch ihre Schwiegermutter, mit der sie weggeht. Aber das ist ihr Zuhause. Und das verlässt sie. Da geht sie weg. Das lässt sie alles hinter sich. Und auch ihre Verwandtschaft. Das wird später auch nochmal erwähnt in dem Buch. Diese Verse 16 und 17 verdeutlichen uns also, wie treu Ruth ihrer Schwiegermutter gegenüber war. Denn sie ist ganz klar und eindeutig ihrer Schwiegermutter gefolgt und hat ihre Familie hinter sich gelassen. Für Naomi war es eine Rückkehr in die Heimat, weil sich die Lage verbessert hat. Aber für Ruth war es ein Verlassen ihrer eigenen Heimat. Naomi zog in eine für sich vertraute Umgebung zurück. Als sie wegging, gab es eine Hungersnot, schlecht. Da war Moab besser, jetzt ist es zu Hause wieder okay. Also sagt Naomi, nein, jetzt gehe ich wieder zurück nach Hause, das ist vertraut. Also für Naomi war das total positiv. Aber Ruth hat schon was aufgegeben. Sie ist sozusagen ausgewandert in ein unbekanntes Gebiet. Kommen wir zu Kapitel 2. In Bethlehem wohnte ein Mann namens Boas, der aus derselben Sippe oder erweiterten Familie stammte wie Naomis verstorbener Mann Elimelech. Boas war wohlhabend und einflussreich. Eines Tages will Ruth auf die Felder, um die Ähren aufzulesen, die von den Arbeitern liegen gelassen wurden. Sie versucht sozusagen für den Lebensunterhalt dieser beiden Frauen zu sorgen. Irgendwie muss ja Essen auf dem Tisch, die beiden müssen versorgt sein und Ruth zieht also los und versucht, für beide was zu essen zu besorgen. Sie geht also auf ein Feld und hinter den Erntearbeitern her und sammelt Ähren. Zu diesem Zeitpunkt wusste sie aber nicht, dass dieses Feld Boas aus der Sippe von Elimelech gehört. Sie war so fleißig, dass es den Erntearbeitern und auch Boas auffiel. Das lesen wir in Kapitel 2, in den Versen 5 bis 13, die ich nochmal vorlesen möchte. Und Boas sagte zu seinem Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war, wem gehört dieses Mädchen da? Und der Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war, antwortete und sagte, es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist. Sie hat gesagt, ich möchte gern mit auflesen und hinter den Schnittern her etwas von den Ähren aufsammeln. So ist sie gekommen und dageblieben. Vom Morgen an bis jetzt hat sie sich im Haus nur wenig ausgeruht. Und Boas sagte zu Ruth, höre mir zu, meine Tochter. Geh nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld. Geh auch nicht von hier fort, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet, und geh hinter den Sammlerinnen her. Habe ich nicht den Knechten befohlen, dich nicht anzutasten? Und hast du Durst? Dann geh zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und warf sich zur Erde nieder und sagte zu ihm, warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Da antwortete Boas und sagte zu ihr, es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist. um dich unter seinen Flügeln zu bergen. Da sagte sie, möge ich weiterhin Gunst finden in deinen Augen, mein Herr. Denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet. Und ich bin nicht einmal wie eine deiner Mägde. Das war ein langer Abschnitt, aber war wichtig, dass wir da nochmal so ein bisschen eintauchen. Hier sehen wir, wie Boas die tiefe Treue von Ruth, ihrer Schwiegermutter, gegenüber, aber auch Gott, dem Gott Israels gegenüber wahrnimmt und sie dafür segnet. Sie hat ihre Heimat Moab verlassen und ist zu einem Volk gegangen, das sie früher nicht kannte. Und es ist auch, also das fand ich auch sehr schön zu sehen, wie dankbar Ruth darauf reagiert. Dass Boas das wahrnimmt und eben auch anspricht. Und eben Wohlwollen von Boas erfährt. Und Boas Großzügigkeit geht an der Stelle noch weiter und er lädt sie sogar dazu ein, sich zur Essenszeit mit den Arbeitern, also den Schnittern, wenn man als Schnitter bezeichnet, hinzusetzen und mitzuessen. Und es geht sogar noch weiter und es zeigt einfach, wie großzügig oder ja, also wie, was für ein toller Mann Boas einfach gewesen ist. Er befahl den Knechten sogar absichtlich, Ähren herauszuziehen, die sie für Ruth liegen lassen, damit sie auflesen kann, damit sie noch weniger arbeiten muss einfach dafür. Ne? Also das zeigt einfach, ja, wie großzügig und wohlwollend Boas zu Ruth war. Ruth sammelte bis zum Abend Ähren und hatte nach dem Ausklopfen, also die Ähre ist so das oberste Stück, da ist halt viel Zeugs dran und dann quasi die Gerstenkörner, die Gerste, und das muss man natürlich voneinander trennen, also daher kommt auch dieser Spruch, Spreu vom Weizen trennen, also man muss ein bisschen arbeiten, dass man am Ende diese Körner kriegt. Das tut sie danach auch, also klopft das alles aus und hat am Ende, das muss man jetzt umrechnen, das ist ein ganz, ganz grobes Maß, aber so 15 bis 20 Kilo könnte man sagen, ne? Also richtig gearbeitet und 15 bis 20 Kilo nimmst du mit nach Hause. Simon wiegt so ungefähr 16, 17 Kilo, also das ist schon ein Paket, das sie da mit nach Hause nimmt. Das reicht für ein paar Mahlzeiten. Und Naomi kehrt zurück und erzählt ihrer Schwiegermutter voller Begeisterung davon, was passiert ist und wie großzügig eben Boas zu ihr gewesen ist. Ja? Und denk nochmal ein bisschen zurück, ja, da kommen diese zwei Frauen, die unheimlich viele Schicksalsschläge erlebt haben, eben zurück, haben es wirklich schwer und dann treffen sie auf so einen wohlwollenden Verwandten wie Boas. Und das wusste Ruth nicht. Die ist nicht dahin gegangen, weil sie dachte, hey, der kennt mich, das ist mein Verwandter, das nutze ich jetzt aus oder hey, der wird mich schon helfen. Sie wusste es nicht. Sie ist da einfach hin. Und Gott hat das einfach geschenkt und gelenkt, dass sie da in der Fremde so viel Wohlwollen erfahren durfte und so viel Großzügigkeit eben von Boas. Und um das jetzt mal ins Bild zu packen, mit diesem Sack Essen wieder zurück nach Hause gehen zu dürfen. Jetzt kommen wir auch schon zu Kapitel 3. Jetzt muss ich euch noch mal so ein bisschen quälen mit einem längeren Abschnitt, aber ihr seht alle noch ganz gut aus, also packen wir es an. Ich lese vor aus Ruth Kapitel 3 die Verse 1 bis 9. Und Naomi, ihre Schwiegermutter, sagte zu ihr, meine Tochter, sollte ich dir nicht einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht? Das erkläre ich nachher nochmal, aber merkt euch das einfach mal. Einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht. Und nun ist nicht Boas, mit dessen Mägden du zusammen warst, unser Verwandter? Siehe, heute Abend worfelt er auf der Tenne die Gerste. So bade und salbe dich und lege deine besten Kleider an. Und geh zur Tenne hinab, lass dich von dem Mann aber nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Und es soll geschehen, wenn er sich hinlegt, dann merke dir die Stelle, wo er sich hinlegt, und geh hin und decke sein Fußende auf und lege dich hin. Er wird dir dann mitteilen, was du tun sollst. Und sie sagte zu ihr, alles, was du sagst, will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und tat nach allem, was ihre Schwiegermutter ihr befohlen hatte. Als Boas nun gegessen und getrunken hatte und sein Herz fröhlich wurde, da kam er, um sich am Ende des Getreidehaufens hinzulegen. Da kam sie leise, deckte sein Fußende auf und legte sich hin. Und es geschah um Mitternacht, Da schrak der Mann auf und beugte sich vor. Siehe, da lag eine Frau an seinem Fußende. Und er sagte, wer bist du? Sie sagte, ich bin Ruth, deine Magd. So breite den Saum deines Gewandes über deine Magd aus, denn du bist Löser. Das erkläre ich nachher noch. Schon spannend, oder? Was? Ja. Genau, hat ja funktioniert. In Vers 1 spricht Naomi davon, für Ruth einen Ruheplatz zu suchen. Und damit meint sie, nach den damaligen Gepflogenheiten, ganz konkret, dass sie dafür Sorge tragen will, dass Boas Ruth heiratet. Ne? Völlig anders formuliert, aber letztendlich soll es darauf hinauslaufen. Und sie dadurch, also durch diese Hochzeit, von ihm versorgt wird. Ne? Also einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht. Das steckt eigentlich da drin. Und dazu bedient sie sich eines Brauchs, und zwar den des Lösers. Also sie sagte am Ende, denn du bist Löser. Versteht man erstmal nicht, wenn man vielleicht das erste Mal liest. Was heißt das also? Was bedeutet das? Was hat es mit diesem Brauch des Lösers auf sich? Ganz simpel gesagt ist ein Löser ein naher Verwandter, der die Pflicht hat, eine verwandte Witwe zu versorgen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich super interessant fand. Also wir leben in einer Zeit, in einer Gesellschaft, in der es uns wirklich gut geht. Und selbst, wenn du nichts mehr hast, dann kannst du noch zum Sozialamt gehen. Also es gibt den Staat, der dich irgendwie auffängt. Wir haben ein soziales Netz. Und das gab es alles in der damaligen Zeit nicht. Und deswegen fand ich es interessant, auch zu lernen, wie man in der damaligen Zeit auch so ein Stück weit ja ein soziales Netz vielleicht geschaffen hat oder aufeinander geachtet hat. Oder wie es auch Regelungen gab, die dafür da waren, dass man, ich sag mal, materielle, finanzielle Not irgendwie aufgefangen hat. Das fand ich irgendwie total interessant, als ich das so gelesen habe. Okay, also nach dem Gesetz des Lösers hat der nächste männliche Blutsverwandte die Pflicht, den Familiennamen und Besitz zu erhalten. Der Löser hatte auch die Aufgabe, das Vermögen des Verstorbenen zu schützen und die Witwe vor Armut oder Ausgestoßenheit zu bewahren. Das fand ich sehr interessant. Und das ist ja genau das, was jetzt gerade passiert oder das ist die Situation, in der wir gerade sind. Und jetzt gibt es verschiedene Ausführungen dieser Pflicht. Also zu dieser Pflicht könnte gehören, den Tod eines Familiengliedes zu rächen. Also es geht jetzt nicht nur um den Schutz von Witwen. Es kann bedeuten, Familienbesitz zurückzukaufen. Also zum Beispiel, wenn dieser veräußert wurde, um Schulden zu tilgen. Es könnte bedeuten, einen Verwandten loszukaufen, der sich wegen Armut selbst als Sklave verkauft hatte, um Schulden zu begleichen. Oder die Witwe eines verstorbenen Verwandten zu heiraten. Das ist ja genau das, was gerade passiert. Das ist jetzt natürlich total schräg, wenn wir uns das heute vorstellen. Also ich glaube nicht, dass sich irgendjemand vorstellen kann, oder dass sich eine Frau vorstellen kann, einfach die Frau des Schwagers zu werden. Das ist für uns völlig komisch und fremd. Aber es war zu der damaligen Zeit so und es half den Frauen in der Zeit einfach auch. Also, vor dem Hintergrund dieses Brauchs gibt Naomi ihrer Schwiegertochter Ruth genaue Anweisungen, wie sie Boas auf sich aufmerksam machen soll. Ort, also die Tenne, der Zeitpunkt, erst nachdem er gegessen und getrunken hat und wie sie sich zurecht machen soll. Sie sollte sich baden, sie sollte sich salben, sie sollte ihr bestes Kleid anziehen. Ihr wird wirklich nichts dem Zufall überlassen. Das ist jetzt mein eigener Gedanke. Das soll auch nicht das sein, wofür wir Naomi im Gedächtnis behalten. Aber ich musste schon schmunzeln, als ich das so las. Das ist eine sehr strategische Frau, die Naomi. Okay. Die Tatsache, dass Ruth sagt, breite deine Flügel aus über deine Magd, denn du bist ein Blutsverwandter. Also das, was wir in Vers 9 gelesen haben. Also, denn du bist Löser. Sie nutzt den Begriff Löser. Das bedeutet nichts anderes, als dass Ruth von Boas geheiratet werden wollte. Es war in der damaligen Zeit nicht der normale Weg, dass eine Frau dem Mann einen Heiratsantrag macht. Es war heute meistens so, dass der Mann auf die Frau zugeht und dass die Frau zumindest wartet, bis der Mann jetzt endlich mal fragt. Ich schmunzle und schaue Steffi gerade an, weil Steffi das damals so ging, als es so weit war. Ich habe ein bisschen gezögert. Okay, aber es ist nicht der klassische Weg, ja, dass die Frau auf den Mann zugeht, aber Ruth hat, und damals war es ja noch ungewöhnlicher, aber Ruth hat das in der damaligen Zeit getan. Und also wir lernen auf jeden Fall von Ruth, dass es ihr wichtig war, zu heiraten und Nachkommen zu haben. Und an der Stelle, weil ich natürlich auch praktische Gedanken oder Lektionen so für euch jetzt mit rausnehmen wollte, will ich eine Parallele zu Jesus herstellen und zu uns Christen, weil eben für uns Christen diese enge Verbindung mit Jesus, unserem Erlöser, einfach extrem wichtig ist, damit wir geistliche Frucht bringen. Einfach mal so ein kleiner Nebengedanke noch an der Stelle. Kommen wir zurück zu Boas und Ruth. Boas lobt sie, also Ruth, weil sie sich nicht einem anderen, jüngeren und eventuell auch reicheren Mann außerhalb der Familie gesucht hat. Durch dieses Handeln zeigt sie erneut ihre Treue Naomi gegenüber. Boas erkennt seine Pflicht als Löser an, aber erklärt Ruth, ich bin nicht dein einziger Verwandter, ich formuliere es jetzt um, ich bin nicht dein einziger Verwandter, es gibt noch einen anderen Verwandten, der näher dran ist an dir. Ja? Mit dem müssen wir erstmal reden. Also Ruth ist nicht nur wohlhabend und wohlwollend, er ist auch ein Korrekter, sage ich jetzt mal. Also er will es auch richtig machen und übergeht es jetzt einfach nicht, sondern weist sie darauf hin und will das natürlich berücksichtigen. Genau, und also dieser nähere Verwandte, der soll dann am nächsten Tag entscheiden, ob er der Pflicht als Löser nachkommt. Also wir fragen den erstmal und dann schauen wir weiter. Und das bringt uns auch schon in das vierte Kapitel. Und ich erkläre jetzt einfach, was da passiert. Also Boas setzt sich an das Stadttor und besagter Verwandter, dessen Namen wir auch nicht erfahren, der wird namentlich nicht erwähnt in dem Buch, kam vorbei. Nun rief er 10 Älteste und vielleicht die Situation, also wahrscheinlich war da ein Versammlungsplatz irgendwo an dem Stadttor und da liefen viele Leute vorbei oder man wusste einfach, dass man da Menschen antrifft und deswegen stand er da. So, und dieser Mann kam tatsächlich vorbei. Nun rief er 10 Älteste, also führende Männer aus der Stadt und erklärte seinem Verwandten, jetzt vor all diesen Leuten, also vor den Zeugen, jetzt erklärte er, dass Naomi das Grundstück von Elimelech verkaufen möchte und dass dieser Verwandte Naomi näher stand als er und somit das Recht hätte, es zu lösen, in Anführungsstrichen. Und dieser bestätigte, dass er es kaufen möchte. Ist jetzt für den Verlauf der Geschichte eigentlich erstmal schlecht und komisch, ne? Weil eigentlich wollen wir ja, dass Boas und Ruth zusammenkommen. Aber da kommen wir noch zu. Dann erklärt er ihm, dass er auch verpflichtet wäre, Ruth zu heiraten und mit ihr einen Sohn zu zeugen, der dann das betreffende Feld erbt. Also es geht hier um das Feld von Elimelech. Daraufhin entschied er sich, das Grundstück doch nicht zu kaufen, da es ja am Ende nicht mehr seiner Familie gehören würde. Das ist ja nachvollziehbar. Am Ende muss er es vererben und dann hat seine Familie es ja doch nicht mehr. Also bat er Boas, die Lösungspflicht zu übernehmen, was Boas dann auch tat. Und vor allen Anwesenden eben bezeugt wurde. Und diese Situation führt halt dazu, dass am Ende tatsächlich beide versorgt waren. Also Naomi war eben versorgt durch diese Veräußerung und Ruth war versorgt, weil Boas sie geheiratet hat. Ja, und wenn man sich das große Ganze einfach nochmal anschaut, ist es halt auch einfach ein schönes Bild dieser Versorgung oder dieser Versorgung durch Gott. Dass diese, sag jetzt mal, also nicht ganz mittellos, aber diese vom Schicksal geprägten Frauen letztendlich doch versorgt wurden. Genau. Und es geht noch weiter, also wenn man das Kapitel 4 weiterliest. Ruth wurde schwanger von Boas und bekam einen Sohn, den sie Obed nannte. Und Obed ist der Großvater von David, den alle kennen. Und also wenn man die Linie verfolgt, also Obeds Sohn war Isai und Isai war der Vater von David. Und das ist auch nochmal interessant und schön zu sehen, wie diese eigentlich für das Volk Israel fremde Frau aus Moab, ja, letztendlich die Urgroßmutter von David wird. Und da möchte ich euch auch nochmal ermutigen oder vielleicht ein Stück weit auch mit dafür begeistern, wenn ihr euch die Bibel durchlest, auch so diese großen Zusammenhänge, ja, also wahrzunehmen und zu verstehen und auch, also nicht nur, ich habe das oft früher gemacht, ich habe die Bibel aufgemacht und wollte irgendwas Praktisches irgendwie aus der Bibel rausholen, funktioniert auch oft, aber es ist wirklich gut, sich die Bibel mit dieser, mit der Frage oder dem Blick durchzulesen, wie ist so der Gesamtzusammenhang? Ich finde es zum Beispiel total spannend zu schauen, wie agiert Gott mit seinem Volk? Also das, ich lese ja viel im Alten Testament, also zumindest zur Zeit, und das ist total spannend zu sehen, wie Gott mit seinem Volk agiert, wie geduldig er mit dem Volk Israel ist. Also schaut euch mal das Buch Richter an, das ständige Hin und Her und die Israelis raffen nicht. Und aber Gott ist, also er ist gnädig, er ist geduldig. Ja, und so sind wir Menschen ja irgendwie auch. Wir wissen eigentlich, was richtig ist, machen das Falsche und trotzdem ist Gott uns gnädig. Das ist jetzt aber auch wieder ein Nebengedanke, aber das, so, das ist wirklich total spannend zu sehen. Kommen wir so langsam zum Schluss. Ich möchte nochmal auf die einzelnen Personen eingehen. Also habt ihr jetzt so einen Überblick über das gesamte Buch Rut und ich möchte so ein bisschen auf die einzelnen Personen eingehen. Naomi zum Beispiel. Naomi bedeutet die Liebliche. Und das mag sie am Anfang vielleicht gewesen sein, bevor sie von Bethlehem wegzog. Danach änderte sich aber alles bei Naomi. Und sie wollte Mara genannt werden. Darauf kommt man dann auch, wenn man sich das Buch durchliest. Mara bedeutet die Bittere. Sie hat ihren Mann verloren, sie hat ihre Söhne verloren. Und dann, als sie zurück nach Bethlehem kam, sagte sie, nein, nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara die Bittere. Ja, weil sie dem auch Ausdruck geben wollte. Und erst zum Ende des Buches hin, ja, ist sie eigentlich wieder die fröhliche Liebliche und trägt den Namen Naomi dann vielleicht wieder zurecht. Und um das vielleicht praktisch zu machen, man kann das vielleicht auch mit einem Gläubigen vergleichen, der seinen Weg mit dem Herrn verloren hat und ihn dann wiederfindet. Und dadurch wird Naomi, genauso wie ihre Schwiegertochter, ein Gegenstand der Gnade, also der unverdienten Zuwendung von Boas. Ja? Das ist jetzt ein blöder Spruch, aber am Ende wurde alles gut. Ja, also am Ende ist es wirklich gut ausgegangen für Naomi. Wenn man sich Ruth anschaut, Ruth bedeutet Gefährtin, Freundin oder Schönheit. Und für Naomi war sie tatsächlich eine Gefährtin. Ja, sie hat sich ja geweigert, Naomi alleine ziehen zu lassen. Sie hätte auch zu Hause bleiben können. Aber sie hat gesagt, nein, ich bleibe bei dir. Ich gehe mit dir nach Bethlehem. Sie hat sich nicht davon abbringen lassen. Und also beide Frauen teilen das Leid und die Freude. Und Boas erkennt eben auch die Schönheit und vor allem ihre moralischen Qualitäten. Und ist ja das, ne, also es gibt das äußerlich Schöne und es gibt das innere, also die innere Schönheit einer Frau. Und hier sehen wir ein Beispiel von einer Frau, die wirklich eine innere Schönheit hatte. Sie war anders als die meisten jungen Frauen in Bethlehem. Das, also wird dann in Kapitel 3, glaube ich, erwähnt. Also sie hätte, Boas sagt ja, du hättest ja eigentlich auch einen Jüngeren nehmen können, aber hey, das zeigt von deiner Treue, dass du mich ausgewählt hast und nicht irgendeinem Jüngeren hinterhergelaufen bist oder den Jüngeren genommen hast. Und ja, Ruth könnte man vielleicht mit dem jungen Christen vergleichen, der sich bekehrt hat und dann den Herrn Jesus immer besser kennenlernt. Vielleicht auch mit so einer gewissen Euphorie oder einem Feuer, das man am Anfang hat, das irgendwann vielleicht auch so ein bisschen abebbt. Aber das ist einfach der Vergleich, den man vielleicht nehmen könnte. Boas. Sein Name bedeutet, in ihm ist Stärke. Und dieser Bedeutung macht er alle Ehre. Er ist ein vermögender Mann, der fähig und willig ist, das Erbteil Elimelechs und Ruth selbst zu lösen. Also er hat auch das Geld oder den Besitz dafür, das zu machen. Also er ist wohlhabend. Und das Erbteil Elimelechs und Ruth selbst zu lösen sozusagen. Und er tut es aus Liebe zu Ruth und ist damit ein sehr passendes Bild für den Herrn Jesus, finde ich, der uns erlöst hat und sich mit uns untrennbar verbunden hat. Wie ein Mann mit seiner Frau. Ne? Wie du und Jenny. Bis zum Wochenende. Das ist eine untrennbare Verbindung. Abschließend noch folgende Gedanken. Die Geschichte zeigt uns, wir können vieles lernen. Ja, also nochmal zurück zu meinem Statement am Anfang. Lest euch das durch, schaut euch das an und ich hoffe, dass Gott eben auch ganz individuell und persönlich durch dieses Buch zu euch spricht. Die Geschichte zeigt uns die Liebe und Fürsorge Gottes für Menschen in schwierigen Situationen. Boas war ein Bild des verwandten Lösers, der bereit war, die Last von Ruth zu tragen und ihr zu helfen. Und ähnlich ist es mit Jesus Christus, unserem verwandten Löser, der bereit ist, uns von unseren Sünden zu erlösen und uns in eine Beziehung mit Gott zu bringen. Und eine weitere Lektion, die man vielleicht mit rausnehmen kann, ist, dass Gott auf den krummen Lebenslinien eines Menschen immer noch gerade schreiben kann. Ne? Erinnert euch an all das, was passiert ist, also die schlimmen und schweren Schicksalsschläge, die passiert sind. Und keiner von uns wünscht sich Schwierigkeiten im Leben. Sie kommen, wir haben sie trotzdem. Aber ganz ehrlich, wir sind froh, wenn es vorbei ist, und wir wünschen uns solche Zeiten nicht zurück. Aber eben auch auf diesen krummen Wegen kann Gott gerade schreiben. Und ich bin beeindruckt von der Treue und dem gnädigen Eingreifen Gottes. Er wendet sich einer Frau aus Moab zu, Moab, Israel, er wendet sich einer Frau aus Moab zu, die dem Gesetz folgend eigentlich überhaupt kein Anrecht auf den Segen Israels hatte. Ja, und der kommt diese Güte zuteil. Und genauso ist es mit der Vergebung, die Jesus uns schenkt, obwohl wir sie nicht verdient haben. Und das ist Gnade. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.